nie vor den Kindern streiten. Wir haben es noch nie weder geschafft noch versucht, weil die Kinder bei uns wirklich immer die Erfahrung machen, die streiten auch laut, aber sie finden immer wieder zueinander eine Lösung und es entsteht hinterher immer mehr Nähe als vorher.
Wer leidenschaftlich streiten kann, hat oft auch leidenschaftlichen Sex. Also es hängt schon zusammen. Aha. Und so Paare, die man kennt, die sagen, oh, wir streiten nie, kommt dann raus, dass auch im Bett nicht so mega läuft.
Mama Lauda.
Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
As if. So, herzlich willkommen zu einer Folge Mama Lauda ohne Fanny. Wo ist Fanny? Ja, die hat gerade einen dicken, fetten Streit mit Hannes. Und deshalb kann sie nicht kommen. Und deshalb habe ich jetzt hier zwei Beziehungscoaches sitzen, die lustigerweise auch verheiratet sind und Profis in dem Thema Streit. Ich weiß nur vom Spielplatz, weil ich kenne euch vom Markt, dass ihr zwei krass verschiedene Streittypen seid auf jeden Fall. Ja, das müsst ihr mir gleich nochmal ganz in Ruhe sehen. Sie nicken schon. Sie sind da und sie nicken. Und ich stelle sie jetzt mal kurz vor. Wir haben hier zu meiner Rechten Tanja Roos und zu meiner Linken Doktor, das ist wichtig, ich hatte gesagt vorher, Doktor Chris Roos. Und die beiden sind zusammen und haben 4 Kinder. 4, ich wiederhole, ich schreibe aus 4, F-I-E-R. Schreib auch noch mit F. Sag gerne mal Hallo.
F. Hallo.
Großes F. Oh, schön hier zu sein.
Wir streiten heute nicht, deshalb können wir heute hier sein.
Ja.
Ausnahmsweise.
Das entscheidest du jetzt.
Ja, wir sind ja Streitexperten, da muss man ja auch viel streiten.
Mhm.
Ja. Mhm. Na, sonst kennt man sich ja nicht aus. Und aber heute haben wir eine Pause eingelegt, damit wir heute hier sein können und die Streitkultur und das Streitlösen mal hier zum Thema machen dürfen bei dir. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Ihr beiden seid beide Beziehungscoaches, richtig?
Ja.
Und das heißt, ihr arbeitet täglich mit nicht nur Liebesbeziehungen, sondern aber auch mit anderen Beziehungen. Heißt Freundschaften
wir,
und so.
Exakt, wir sind ja sozusagen als Menschen Beziehungswesen und ob das Freundschaften sind oder Beziehungen zu deinen Eltern oder natürlich die Liebesbeziehung, die am allermeisten natürlich irgendwie Thema ist, weil sie auch irgendwie dich am stärksten konfrontiert. Ich meine, von dem Menschen verbringst du einfach wahnsinnig viel Zeit. Insofern nimmt das doch den meisten Raum ein und trotzdem hängen ja alle Beziehungen zusammen, weil du bist irgendwie, entstehst aus den menschlichen Beziehungen, die du so hast insofern, ja.
Ich hätte es nicht anders sagen können. Übrigens klingst du ein bisschen wie Joko Winterscheid. Also Leute, schließt eure Augen und denkt einfach, Joko sitzt hier.
Hallo.
Wann habt ihr das letzte Mal gestritten, Tanja?
Das letzte Mal gestritten, letzte Woche. Mega intensiv sogar, weil so ein Urkonflikt bei uns, also wir lösen die Streits immer gern sehr tiefgreifend. Und dieser Streit war irgendwie immer schon latent präsent, aber noch nie aufgelöst. Und letzte Woche gab es dann den finalen Knall. Und wir streiten sehr leidenschaftlich, sehr intensiv. Also da gehen auch schon mal Sachen kaputt mit Tassen an die Wand und Lampen kaputt und so weiter. Also richtig, richtig intens. Und genau, und da ging es um das Thema Gleichberechtigung letztendlich, gell? Also wir haben ja 4 Kinder und beim zweiten Kind hat Chris dann gekündigt und ist dann bei mir im Unternehmen eingestiegen und seitdem machen wir das gemeinsam, Nectar Impulse.
Also, was ist das für ein Unternehmen?
Wir produzieren Travel-Content und schreiben Reiseführer, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung haben wir 10 Bücher geschrieben und haben auch noch eine Designagentur und machen sehr viele Projekte für Tourismusregionen und Hotels und so weiter. Genau, und da ist eben Chris als promovierter Maschinenbauingenieur kompletter Quereinstieg in das ins Travel- und Lifestyle-Business und hat das jetzt mit mir, wie lange? 7 Jahre jetzt gemacht.
Und man sagt ja so, Lebensphasen gehen so 7 Jahre. Und das ist wie eine totale Ära, die zu Ende geht, Nectar Impulse, und die neue Ära beginnt. Also letztes Jahr haben wir unser Coaching-Unternehmen gegründet. Die Ausbildung war ja mehrjährig und schon länger her, aber da beginnt was ganz Neues. Und immer wenn solche neuen Phasen losgehen, musst du dich als Paar ja irgendwie neu organisieren. Und es ist immer eine Herausforderung und du verlässt die Komfortzone, erlebst was Neues. Und in dem Schritt bleiben Konflikte irgendwie nicht aus.
Ja, was war dann aber der Streit?
Genau, also wir waren dann immer irgendwie latent vorwurfsvoll miteinander. Und dann, man kennt es ja, also jetzt mit dem vierten Kind, die Kinder sind 8, 6, 3 und jetzt 4 Monate alt. Halleluja. Also ziemlich klein noch alle, 4 Söhne. Mhm. Also geht's ordentlich rund und dann ich stille noch und dann die schlaflosen Nächte und man ist sowieso gereizt und überfordert. Ja. Und dann kommt noch die selbstständige Arbeit dazu und wer arbeitet wann und so weiter. Also wir teilen uns das halt immer neu auf und mit jedem Projekt neu auf und mit jedem Kind neu auf. Also es ist sehr viel Organisation. Wer bringt die Kinder, wer holt sie ab, wer macht den ganzen Mental Load mit Sportprogramm und Freunde treffen und alles, was halt da so dabei ist. Kochen, einkaufen, putzen und genau, Reisen planen.
Kriegt direkt Druck auf den Brustkorb.
Da müssen wir mal tief einatmen und ausatmen und dann
wir duschen jetzt einfach nicht mehr. Manches musst du einfach streichen.
Genau.
Also alles kannst du nicht schaffen.
Ja. Ja.
Ich habe heute extra geduscht, also einmal die Woche.
Ja.
Für dich.
Ja, danke. Ja. Wir sitzen hier auch eng zusammen.
Für mich duscht er nicht, das ist voll das Kompliment.
Dankeschön.
Dafür mache ich dir den Kaffee morgens,
um uns
Prioritäten setzen.
Ja, also Chris ist bei uns in der Küche ganz vorne mit dabei.
Auch verantwortlich.
Genau, aber auch jetzt, also wie wir hierher gekommen sind, du weißt, du hast einen Termin um 13 Uhr, das Baby noch vorher pucken und Schnullereien und Sound an, damit der dann genau diese Stunde schläft und so. Also es ist halt alles krasse Organisationsleistung. Und das noch zusätzlich zu unserem latenten, unterschwelligen Konflikt, der schon jetzt ziemlich lange wirkt bei uns, was letztendlich war, also Chris hatte den Vorwurf, dass er beruflich sehr viel zurückgesteckt hat in den letzten Jahren, weil er halt eigentlich schon früher gern als Coach gearbeitet hätte. War aber nicht möglich, also A, finanziell und B, weil es einfach mit so vielen Kindern eh schon krass ist und dann macht man lieber beruflich das, was man schon kennt, so, wo man auch super Kunden hat und so weiter. Und dann der Sprung ins kalte Wasser letztes Jahr war halt dann mit dem vierten Kind, haben uns dann entschlossen, jetzt machen wir es einfach. Und trotzdem war es aber so, dass halt Chris relativ wenig Zeit dafür bekommen hat, weil halt so viel anderes noch war. Und Chris' Vorwurf war, dass er letztendlich für das, was er ermöglicht und mir ermöglicht hat, nicht genug Wertschätzung bekommen hat. Also eigentlich der klassische Streit zwischen Mann und Frau, aber umgedreht, weil ganz viele Frauen bleiben ja dann mit den Kindern zu Hause erstmals.
Und stecken zurück.
Stecken beruflich zurück und irgendwann kommt der Knall, dass sie sagen, hey, eigentlich will ich mich auch noch beruflich verwirklichen und bin jetzt in der Nur-Mutter-Rolle auch nicht erfüllt. Und also das haben wir ganz oft als unsere Klientinnen, das ist einer der häufigsten Streits so zwischen Paaren.
Ja.
Und was für mich am Ende auch schwierig auszuhalten war, war zu sehen, dass Tanja A. diese schlaflosen Nächte hat, dann noch stillt und nun sozusagen auch noch Hauptverdienerin ist. Also das ist für dich als Mann auch schwer auszuhalten, weil du bist damit unzufrieden, weil das größte Ziel, was du ja hast, ist, dass du eine glückliche Ehefrau hast. Und wenn du aber siehst, die ist irgendwie ja überlastet, weil das natürlich ein krasses Paket ist, alles zusammen, dann bist du so richtig mit deiner Mann-Performance auch nicht zufrieden. So, das kommt sozusagen noch oben drauf und sonst unterschreibe ich alles, was Tanja gerade gesagt hat. Darum ging's.
Ja, okay.
Und genau, und unser Coaching-Ansatz ist auch, also du hast einen Streit und da geht's irgendwie um die offene Zahnpastatube oder um die unaufgeräumte Küche oder irgendeine Lappalie, aber das ist nie
um
nie
was geht's eigentlich?
Der Grund,
dass man sich immer so ein bisschen anfuckt im Alltag bei so Kleinigkeiten, aber nicht sagt, was wirklich los ist.
Genau, und wie so ein Eisberg, also oben die kleine Spitze, das ist quasi der oberflächliche Streit und was aber alles darunter liegt, das kommt dann halt erst raus, wenn man tatsächlich sich hinsetzt und in Ruhe dann oder auch oft nicht in Ruhe, sondern wütend miteinander spricht.
Ja.
Und da kommt alles raus, was so eigentlich noch zwischen einem steht und welche Vorwürfe man oft jahrelang mit sich herumkriegt.
Ja. Und du hast weniger Sex und du kochst schlechter oder du kommst zu spät, vergisst Termin, schenkst irgendwie zum Geburtstag nicht das richtige Geschenk oder gar nichts. Also du merkst es ja, ich meine, kennt ja jeder, der in Beziehung ist, dass man sich in so Kleinigkeiten dann wahnsinnig irgendwie anfuckt.
Das stimmt, aber gerade bei euch, weil ihr Beziehungscoaches seid, denkt man, naja, dann merkt ihr vielleicht schneller, da war gerade so eine kleine Zickerei. Ist da was Größeres dahinter? Sprecht ihr das direkt an? Weil ihr seid ja zwei verschiedene Streittypen. Und da will ich auch wissen, wer von euch hat's dann angesprochen?
Ich. Oder?
Nee, ich.
Und lass die Spiele beginnen.
Nee, es ging ja in zwei Runden. Ne? Also wie löst man einen Streit auf? Ist am Schluss muss jeder seine Verantwortung im Streit erkennen, muss sehen, was hat das mit mir zu tun. Und mein Anteil Insofern hat Tanja recht. Also sie hat es erst angesprochen, weil ich war dann, mein Anteil haben wir später erkannt. Bei mir ging es darum, die Verantwortung des Hauptverdieners zu übernehmen, da bereit zu sein, das habe ich versucht zu vermeiden. Mhm. Also das war sozusagen meine Erkenntnis daraus, dass ich mit so einer, jeder trägt ja so eine Identität mit sich rum, so ein Schattenkind irgendwie bei Stefanie Stahl, ja. Also irgendwie die Identität bei mir beispielsweise, ich bin nicht gut genug. Und wenn du wirklich der Meinung bist, du bist nicht gut genug, dann vermeidest du das beispielsweise, Verantwortung zu übernehmen, Hauptverdiener zu sein, was auch immer. Das ist nicht die Realität, aber das ist irgendwie das, was dich unterbewusst trotzdem manchmal hat. Mhm. Und das, würde ich sagen, war die Ursache für diesen Streit und hat mir eine neue Möglichkeit geboten, eben Tanja nicht mehr die Bugkarte zuzuschieben, die mir es nicht ermöglicht hat, mich beruflich auszuleben, sondern es ist eine Kenntnis, die bei mir liegt, was ich versucht habe zu vermeiden, um irgendwie keine Verantwortung zu übernehmen, mhm. um nicht zu scheitern, um einer Versagensangst nicht nachzugeben und entgegenzutreten. Mhm. Und dann sozusagen da rauszufinden, sagen, alles, was Tanja getan hat, war ermächtigend für mich. Diese ganze Zeit mit den Kindern war einfach so bereichernd, um auch dieses ganze Rollenmodell zu verstehen, demütig zu sein, zu wissen, was es heißt, Kinder zu erziehen, was Gleichberechtigung bedeutet. Weil dann kannst du auch wieder ein großartiger Coach sein, wenn du weißt, wovon du sprichst und demütig bist. Und ja.
Genau, und mein Ziel war es tatsächlich, unterschwellig Chris so sehr die weibliche Seite zu erfahren, also was typisch weiblich quasi ist, in unserer Gesellschaft, das so sehr zu erfahren, wie es möglich ist, also mit allen Schmerzen, was dazu gehört. Ja. Und ich war dann richtig auch gemein, muss man letztendlich auch sagen, weil ich wollte halt diesen Beweis führen, dass ich alles haben kann, alles zur gleichen Zeit, alles machen kann. Also ich komme aus einem sehr feministischen Haushalt. Meine Mutter war halt voll die schwedische Emanze, Feministin. Und das habe ich halt mitbekommen. Und sie ist ja relativ früh gestorben, also wie ich gerade 18 geworden bin. Und irgendwie habe ich das immer so als Auftrag von ihr noch gefühlt.
Ja.
Ich muss hier
ihren Weg weiterführen.
Genau.
Und es war auch eine Sozialstudie, aber auf eurer beiden Kosten.
Genau. Und dann zu merken, ich führe diesen Beweis und trotzdem kriege ich nicht das, was ich haben möchte, nämlich Anerkennung und noch mehr Geld letztendlich auch.
Geschenke,
also die beruflichen Ziele sind dann auch begrenzt, wenn man das nur für eine Beweisführung, für eine Beweisführung macht.
Ja.
Und es ist mega anstrengend. Also als Frau, ich bin hochschwanger, habe irgendwelche Projekte zu Ende gemacht, bin ins Büro, sobald es ging, habe jede freie Minute, wo ich nicht beim Kind war, habe gearbeitet und habe halt diesen Beweis führen wollen. Und Chris war halt zunehmend unzufrieden, auch in seiner Rolle. Und das war letztendlich letzte Woche der Knall und die Auflösung, dass wir es nochmal komplett
von
Scratch besprochen. Ja, genau.
Und jetzt ist es aber, das sind ja alles nur Standpunkte, also Verantwortung vermeiden oder den Vorwurf machen, dass die Partnerin einem nicht die Zeit ermöglicht hat. Und wenn du das alles durchdekliniert hast, dann kommst du irgendwann an den Punkt, so wie es war es perfekt. Also wenn du die beiden Standpunkte gelebt hast, kann ich jetzt wieder leben. Es war so toll, einfach so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können, so krass mit denen zu bonden, auch als Mann sozusagen Bezugsperson zu meinen Söhnen zu sein. Und dieser ganze Scheiß, dass man irgendwie, dass ein Kind nur eine Bezugsperson haben kann oder so, das ist so ein Quatsch. Ich weiß, lese ich immer wieder und es stimmt einfach nicht.
Dass die Mutter zum Kind gehört.
Exakt, genau. Und dass die ersten Jahre nur die Mutter gebraucht
wird. Genauso oder mehr wie ich dann übernommen. Also er hat die Termine im Kopf gehabt, er hat die Geburtstagsgeschenke für irgendwelche Freunde gekauft, eingepackt.
Kindertanzen und Elternabende und Spielplatz-Talks und all das.
Puh, bei vier Kindern ist das auch viermal. Also vier verschiedene Aufgaben, ganz individuell wahrscheinlich, ne?
Total. Huiuiui. Und alle sind noch unterschiedlich und alle unterschiedliche Altersgruppen und brauchen irgendwie andere Bedürfnisse.
Von Baby bis Schule, ne? Baby bis Schule?
Ja, genau.
Da kann man nicht alle vier gleichzeitig in einen Haufen in die Kita bringen, sondern ihr müsst auch noch morgens zu verschiedenen Stationen und das Baby mitnehmen und so, ne?
Ja, genau.
Ja.
Halleluja.
Also richtig krass. Und aber so spannend, das Paar, wenn du das dann halt aufgelöst hast und echt im Kern aufgelöst, dann ist so eine neue Qualität möglich.
Ja.
Also dann hast auch mit vier Kindern den geilsten Sex und
kann nicht über Sex sprechen.
Sex.
Ihr habt keinen Sex, Mama und Papa.
Sogar neben dem nölenden Baby letztens.
Der vierte hat uns zweimal beim Sex gestört.
Oh.
Das ist Ja. Unverzeihlich, oh, finde ich. Ja, genau. Unverzeihlich.
Unverzeihlich.
Als aber Beziehungscoaches. Ja. Ja. Stell dir das vor.
Da Wahnsinn. Hat man einmal Sex.
Ja, genau. Einmal überwinden.
Nach
das
dem
ja.
Streit und da. Ja. Nee. Aber wir reden nicht über Sex. Wir sind nicht hier, um über Sex zu reden.
Ich hätte jetzt eigentlich
und
tausend
Sex liegt
Fragen.
Sehr nahe. Ja. Weil wer ja. leidenschaftlich streiten kann, hat oft auch leidenschaftlichen Sex. Also es hängt schon zusammen. Aha. Und so Paare, die man kennt, die sagen, oh, wir streiten nie. Dann, genau, ist oft auch, also ja. Kommt dann raus, dass auch im Bett nicht so mega läuft.
Okay, ich bin Streittyp, wir streiten uns nie, denn ich habe ja aufgeschrieben, es gibt Paare, die streiten nie. Ups, ich? Das klingt für mich positiv, weil ich zum Beispiel, wenn ihr darüber sprecht, wie ihr streitet, bekomme ich wirklich so ein, oh Gott, ich will, dass alles sich mögen, ich will, dass immer alles gut ist, ich bin harmoniebedürftig und dachte immer, das ist was Gutes. Mhm. Aber ich kann halt gar nicht streiten, ich sammel und irgendwann platze ich wie eine Bombe.
Ja, ist halt total ungesund auch. Ja. Also die Krebsursache von Frauen, number one, ist halt unterdrückte Wut.
Halleluja, du und heiliger Bimbam.
Ja, ist tatsächlich so. Und ja. dass halt Frauen beigebracht kriegen, dieses harmoniebedürftige ja. Sein und ja nicht aufmucken und so, dass das erstrebenswert ist. Und mhm. das macht eine gute Frau so. Aha. Und das ist totaler Bullshit. Also je wütender, desto besser.
Und jetzt will ich alle Tipps haben.
Ja, ne, genau. Und dann gibt's auch noch so Sätze, die man kennt. Also nie streiten, ins Bett gehen und schlafen. Mhm. Finden wir total nicht gut.
Unrealistisch.
Mhm. Weil man Sachen nicht immer bis zum Ende klären kann.
Ja, genau. Und dann ist man irgendwann so müde und mhm. redet eh nur noch oder gibt auf und resigniert. Mhm. Und am nächsten Tag sagt man zwar, es ist irgendwie wieder gut, aber ist es dann tatsächlich im Kern eben nicht. Und dann ist besser schlafen gehen, mhm. sich ausschlafen und dann in mit einem klaren Kopf den mhm. am nächsten Tag weiter zu
debattieren.
Mhm.
Ein anderer Klassiker ist nie vor den Kindern streiten.
Macht ihr das? Schafft ihr das?
Wir streiten immer vor den Kindern.
Ach so, das ist soll man, aber genau.
Man sollte
eben nicht.
Nie vor den Kindern streiten. Aha. Und wir haben es noch nie weder geschafft noch versucht, weil die Kinder bei uns wirklich immer die Erfahrung machen, die streiten auch also laut, mhm. aber sie finden immer wieder zueinander eine Lösung und es entsteht hinterher immer mehr Nähe als vorher. Das haben die so krass abgespeichert.
Haben die das abgespeichert, weil sie es bei euch sehen oder könnt ihr denen irgendwie helfen dabei? Mit dem richtigen Wording oder so.
Schon, also danach, dass wir es mit denen besprechen, mhm. was gerade los war.
Mhm.
Und schon auch, aber dass die das spüren. Also Kinder sind so feinfühlig. Wir mhm. verkaufen die oft für dumm, dass die das mitkriegen. Mhm. Aber auch wenn du einen Streit nicht streitest, sondern halt unterschwellig, der in der Familie präsent ist, mhm. kriegen Kinder das hundertprozentig mit.
Mhm. Und unser Zweiter, also wenn wir dann mit dem Zungenkuss da in der Küche stehen und so, und dann der Zweite irgendwie, der freut sich so. Wenn ja. er seine Eltern knutschen in der Küche umarmt sieht. Süß. Also du siehst, der beobachtet das richtig. Mhm. Und natürlich checkt er das, dass nach dem Streit dann es wieder vollständig ist und mhm. dass diese Distanz, die da war, jetzt weg ist.
Mhm.
So, und das finde ich einfach cool, ein Vorbild zu sein, dass eben Beziehung nicht nur Harmonie ist, mhm. sondern immer auch Arbeit.
Mhm. Und du streitest ja mit den Menschen am krassesten, die dir am engsten sind, also mhm. die du am meisten liebst, weil du halt gelernt hast, dass das sicher ist. Also
ja.
Ja. Es gibt ja nichts über Geschwisterstreits zum ja. Beispiel. Also geht so zur Sache. Ich habe eine Schwester und wir haben so gestritten. Ich habe sie in den Rücken gebissen und so weiter. Ja. Und es ist halt, weil du mit ihr sicher bist. Also ja. du weißt, sie geht nicht. Sie wird immer deine Schwester
das
sein.
Das stimmt. Die verliert man nicht.
Ja, genau.
Stimmt.
Und deswegen sind da die Streits halt auch am verletzendsten.
Ja. Ja, krass. Und aber hinterfragen eure Kinder das trotzdem, wenn ihr streitet und fragt, warum streitet ihr oder wie erklärt ihr das?
Viel weniger als am Anfang, wo mhm. sie noch nicht wussten, dass mhm. sie sicher sind und dass wir jeden Streit aufgelöst kriegen. Da hat man gemerkt, dass die dann unlocker werden mhm. und selber irgendwie dann was mhm. machen, damit die Aufmerksamkeit wieder bei denen ist und so weiter. Und auch so Sachen sagen wie, hört auf zu streiten und so. Und das ist jetzt gar nicht mehr, weil sie jetzt krass. So oft mitgekriegt haben, okay, die streiten jetzt einmal heftig und danach ist so viel besser.
Aber auch mit Tassen gegen die Wand werfen?
Das machen wir meistens, wenn die Kinder im Kindergarten sind ja. oder in der Schule mhm. und wenn das Baby schläft. Also wir
okay.
timen das schon.
Das timet ihr schon gut.
Wobei Tanja
aber
letztes Mal...
Aber nicht immer letztens hast du das Baby im Arm gehabt und wir haben mega gestritten.
Das erinnere ich gar nicht mehr. Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Aber du hast auch Lachsnudeln nach mir geschmissen, ja, schon mal.
Und dann habe ich mich selber so geärgert, weil dann der Boden so scheiße fettig war.
Na, so Fettflecken, weil wir so einen Dielenpackboden haben.
Die gehen dann so an die Seiten. Oh.
Ja, also dann ist Lachs. Ja,
wir haben auch
dann
den
so.
Deal, dass Chris dann sauber machen muss. Stimmt's?
Ja,
sehr guter Deal.
Und ich habe, also du hast ja mit Streittypen angefangen. Ja. Und du sprichst mir wirklich aus dem Herzen. Ich bin ja einfach immer gegangen bei Streit.
Ja.
Das war für mich die beste Lösung, weil dann ist der Streit ja zu Ende.
Chris ist halt auch Einzelkind und Scheidungskind und ist halt
Scheidungskind. Bin bei dir.
Doppelt belastet und war echt ein schlechter Streiter.
Ja.
Das habe ich ihm beibringen müssen.
Ja. Tanja hat mich nie in Ruhe gelassen.
Mhm. Ich habe tatsächlich in der Wohnung eingesperrt, also wie er gehen wollte in so einem Streit, habe ich dann seine Geldtasche, sein Handy und den Schlüssel halt zugesperrt, alles versteckt.
Geil.
Und er konnte nichts mehr machen.
Ja, ich habe dann den Schlüssel gefunden. Aber der Schlüssel alleine hilft dir nichts, wenn du kein Geld hast. Damals gab es noch nicht Apple Pay sozusagen auf dem Handy.
Ja.
Da hatte ich ein Handy und einen Schlüssel, aber kein Geld.
Mhm.
Ich konnte also nicht ins Hotel ausziehen.
Oh. Aber es war so ein richtig heftiger Streit, so mit Hotel ausziehen.
Ja.
Ja.
Ach, krass.
Ja, gut, Trennung wäre es nie gewesen.
Nee, aber du wolltest von dem Streit weg.
Ich hatte es einfach richtig satt. Also ist, wie Tanja gesagt hat, dein Partner, den du so liebst, der regt dich ja so massiv auf, weil der triggert dich ja so krass.
In allem mit allem.
Ja. Der spiegelt dich so unglaublich
und
magischerweise.
Und alle alten Schattenthemen kommen halt hoch, also familiären. Und ich hatte schon eine mega schlechte Meinung über Männer generell. Mhm. Also mein Vater war Alkoholiker und hat sich dann, wie ich 25 war, das Leben genommen. Mhm. Und also so der Männerkontext oder die Männermeinung war jetzt nicht die beste.
Mhm.
Und dann habe ich aber Chris kennengelernt, die Liebe meines Lebens. Und dann musste ich das halt anschauen, weil das in jedem Streit hochgekommen ist. Also er ist irgendwie auf eine Party gegangen, ist zurückgekommen, war leicht alkoholisiert und ich habe halt die komplette Flippung
bekommen. Triggert
dich. Ja, total.
Ja,
besoffen. Sogar eine Zeit lang mit einem Messer unterm Bett geschlafen, weil ich halt so Angst hatte, dass...
Krass.
Ja.
Aber das, was passiert, wenn er besoffen nach Hause kommt oder so?
Weil ich das halt mit meinem Vater so oft erlebt habe, dass der halt dann komplett... Also der war ein total liebevoller Vater und hat aber halt auch die andere Seite gehabt. Also total, dass er dann total ausflippt und ein Tyrann ist.
Ja.
Und vor dem hatte ich halt voll Angst und so habe ich halt Männlichkeit kennengelernt. Und das muss man dann erstmal auflösen.
Ja.
Dass dann überhaupt eine erfüllte Partnerschaft möglich ist.
Ja. Okay, krass, wow. Ihr könnt es natürlich, weil ihr Beziehungscoaches auch noch seid, voll gut greifen, so warum, was euch wie triggert. Ich glaube, so Menschen, die jetzt gerade zuhören, die können das ja gar nicht so gut sehen und wissen gar nicht, warum sie so austicken, wenn der Partner oder die Partnerin irgendwas machen. Habt ihr da einen Tipp, wie man auf sich selber schauen kann?
Also erstmal, um da den Anspruch rauszunehmen, wir konnten das ja auch am Anfang nicht.
Ja.
Also wir haben uns kennengelernt.
Bis heute manchmal, also schon, dass du oft streitest und dann kommst irgendwie zwei Wochen später drauf, ah ja, das war das.
Ja.
Das hat mich getriggert und das ist irgendwie mein altes Thema und so.
Mhm.
Und oft ist ja auch der Anspruch, ja, liebe dich selbst und dann geh in eine Beziehung und so. Das ist ja auch einer von diesen Bullshit-Sätzen. Also wir hatten so krasse Rucksäcke mit dabei, als wir uns kennengelernt haben, mit irgendwie Altlasten, die man in der Beziehung dann aufgelöst hat.
Mhm.
Und ich erinnere mich, wir hatten zum Glück eine Freundin von uns im gleichen Haus gewohnt und die war ausgebildeter Coach.
Mhm.
Und wir sind dann morgens einmal runter, es war so ein Stockwerk tiefer und sind dann genau mit den Fragestellungen dahin.
Mhm.
Und konnten das klären. Also ich finde einfach, dass eine Person von außen ein krasser Mehrwert ist.
Das stimmt. Also dass man sich auch als Paar traut, dass man sie nicht mehr alle hat oder so, wenn man dann sich Hilfe holt. Sondern sich Hilfe holen ist cool. Also,
und es ist ja Gott sei Dank immer mehr on vogue, dass man zur Therapie geht oder sich einen Coach holt und auch als Paar, also Paararbeit mit wem Dritten macht, weil das halt so viel bringt, wenn wer Dritter halt da drauf guckt und sagt, hey, das und das läuft bei euch und halt mit denen herausfindet, was so die eigentlichen Themen sind, die aufzulösen.
Und können sich alle immer natürlich gerne bei uns melden.
Ja.
Ja, wir bieten ja Gespräche an. Und es wird ja auch einfach viel erwartet heutzutage von dir als Paar. Also früher hattest du klassische Rollenmodelle, du musstest gar nicht mehr so viele Entscheidungen treffen. Jeder wusste irgendwie, was er macht. Du hattest zwar keine freie Wahl, weil du in das Schema F reingepresst worden bist, aber heute hast du ja so viele Wahlmöglichkeiten, wie du dein Leben gestalten willst. Das ist ja einfach viel, dass es wichtiger ist, das alles zu reflektieren und zu gucken, was will ich wirklich, wie bin ich konditioniert und welchen Weg gehe ich sozusagen automatisch im Blindflug weiter oder was möchte ich Neues wählen?
Ja, ich habe jetzt direkt Lust, direkt mal mit meinem Freund bei euch vorbeizuschauen, wenn das Kind in der Kita ist. Kann man Baby mitbringen?
Ja, klar.
Okay, ich habe das manchmal auf dem Arm, habe ich ja schon gemacht.
Okay.
Ja, mit also, vier Jungs schon erprobt.
Okay, also könntest du dein eigenes Baby und mein Baby halten? Aber
ich habe ja zwei Arme.
Okay, perfekt. Ja. Super, ich komme.
Spaß für den Babysitter.
Mit meinem imaginären Freund. Ne? Okay, dann was machen viele Paare falsch? Was ist das am meisten? Weil ich zum Beispiel, ich kenne von mir jetzt, mein Freund kriegt alles ab. Mhm. Ich bin genervt von Bettina, von dir. Ich bin genervt von Bettina, ich gehe nach Hause, er kriegt's ab. Was? Warum? Warum ist, also klar, weil er wahrscheinlich meine engste Person
ist. Genau, also was ja letztendlich wieder total rührend und schön ist, er kriegt's ab, weil du bist sicher bei ihm. Mhm. Und er hält es aus, weil er dich liebt.
Ja.
Und nicht geht.
Ja.
Und wir sind ja so kacke zu unserem Partner.
Hölle.
Viel beschissener wie zu jedem. Also würde ich so mit einer Freundin reden, die würde sagen, hey.
Geht's eigentlich noch?
Ja, voll. Danke, auf Wiedersehen.
Ja, wirklich.
Also richtig krass. Und ja, also das ist so das eine. Und dann halt hilft halt natürlich, wenn man die Verantwortung nicht immer abgibt und sagt, du bist schuld, du hast das gemacht, du bist doof, sondern halt tatsächlich immer in dem Wissen handelt, dass man immer hundertprozentig was damit zu tun hat.
Mhm. Also die Frage, die dich da auch immer weiterbringt, ist, was gebe ich dir nicht, sodass ich nicht von dir bekomme, was ich will? Weil jede Beziehung ist immer auf Ausgleich bestrebt. Mhm. Also es ist wie so ein Dienstleistungsvertrag trotzdem. Mhm. Du kriegst und du bekommst. Mhm. Und was sind die Bedingungen, die ihr aushandelt? Was willst du von mir haben? Was kriegst du dafür? Mhm. So, und da steckt eben diese Verantwortung drin. Also wenn du irgendwas nicht bekommst, was du gerne hättest von deinem Partner, ihn einfach wirklich zu fragen, was kriegst du denn von mir nicht? Mhm. So dass ich irgendwie bestimmte Sachen deiner Meinung nach nicht verdient habe.
Mhm. Ja. Da haben wir sogar Paare bei uns, wo der eine fremdgegangen ist oder sie fremdgegangen ist und der Partner tatsächlich dann innerhalb von ein, zwei Coachingstunden erkennen kann, wie er war oder sie war, dass der Partner das gemacht hat.
Ja, okay, verstehe. Mhm. Und das wird dann aber auch häufig wahrscheinlich doch noch gut geklärt, gut für die Beziehung, oder? Wenn man so Sessions macht?
Total. Und dass sowas wie Fremdgehen und so auflösbar ist, also so weit auflösbar, dass es nie wieder ein Vorwurf ist in der weiteren Beziehung, ist halt Magic dann immer. Also es ist richtig, richtig toll. Und da ist halt unsere Coaching-Methode sehr radikal und auch sehr konfrontierend und sehr herausfordernd für viele, aber halt dann am Ende, wenn du dir, also wir nennen es Täterstandpunkt, und wenn du dir den anschaust, also wo liegt deine eigene Verantwortung in dem Konflikt, dann ist halt wirklich möglich, die Beziehung auf ganz ein neues Level zu heben.
Und deshalb bin ich auch immer gegangen, in den Streits, weil das ist so unangenehm, dieses es tut mir leid und es war mein Fehler, stimmt, ich habe den Streit verursacht und so. Das willst du ja nicht, das ist immer unangenehm, vor allem bei denen, die du am meisten liebst, dann so einen Fehler eingestehen. Ich weiß gar nicht, Menschen fühlen sich dann auch immer schuldig, obwohl es ja nie einen Schuldigen gibt, aber man fühlt sich einfach schlecht, man will das um jeden Preis vermeiden, deshalb lieber Rückzug, lieber nicht das klären, lieber dem Streit auch aus dem Weg gehen, als irgendwie sich ins Unrecht setzen und sagen, oh, shit, es war echt irgendwie, ich habe dich da falsch behandelt.
Ja.
Aber komm da mal hin, ist immer unangenehm.
Ja.
Immer, bleibt auch unangenehm.
Ja. So, habt ihr gute Tipps für ein richtiges Streiten? Richtig. Richtig.
Also richtig und falsch gibt es nicht, wie bei allem. Also es ist trotzdem so, dass jeder halt ein anderer Typ ist. Und wir plädieren aber schon dafür, dass man halt Streits nicht unter den Teppich kehrt, sondern eben alles, was einen irgendwie stört, erstmal anspricht, weil das dann die Möglichkeit birgt, dass man eben ganz eine neue Qualität in seiner Beziehung leben kann.
Und dass man eben diese Moral ja gerade rausnimmt. Aber ich finde, du solltest keine Teller schmeißen, keine Lampen kaputt machen.
Das ist bei mir auch traumatisch sofort mehr dran. Trennungseltern, sage ich nur, Trennungseltern.
Ja, aber da gibt es dann eben ganz viele, die dann zu uns kommen und sagen, ich wünschte, meine Eltern hätten mal gestritten, damit ich das mitkriege, wie das funktioniert und damit ich sehe, okay, die streiten jetzt heftig, es ist Wut im Raum und trotzdem versöhnen sie sich wieder und alles ist gut. Und ganz viele, die das halt nie in der Kindheit erlebt haben oder mitgekriegt haben, sondern nur immer diese unterschwellige schlechte Stimmung oder dieses Anzicken, die sind dann so, ich weiß gar nicht, wie Streiten geht. Also so wie Chris auch am Anfang war.
Und man sagt ja immer so, Frauen sind so emotional in Streits. Tatsächlich ist es genau umgekehrt, dass es Männern viel schwerer fällt, in so einen rationalen Zustand wieder zurückzukehren. Aha. Also hat man, und gibt es Untersuchungen, so wie Menschen auf so einen Pistolenschuss reagieren. Und Frauen gelingt es viel schneller, wieder normales, stabiles Emotionsniveau zu kriegen als Mann, weil du dann immer so eine Alarmhaltung bist. Das fand ich auch so ein geiles Beispiel. Und bei Tanja, was für mich eine totale Herausforderung war, war aber diese Emotionalität, die ja aber so wichtig ist, weil wenn du nicht an diese Gefühle rankommst, dann kommst du auch nicht an den Kern des Streites auf. Du sagst eben zwar Dinge im Streit, die du hinterher bereust, aber es kommt halt oft die Wahrheit auch raus. Und ich weiß noch, Tanja hat dann irgendwie mal, du hast ja mit dem irgendwer was geworfen oder was kaputt gemacht oder so. Und
also ich kann richtig,
richtig austicken.
Ich kann alles kaputt machen.
Was ich auch gebraucht habe.
Geil. Richtig mit dir würde ich gerne mal mit einer Axt so ein Auto zerschmettern.
Ja, voll. Das
mal. Lass mal wirklich mal machen.
Ja. Geil.
Abrissparty irgendwo. Ich kenne da jemanden, der will sein Haus abreißen. Naja, anyway. auf jeden Fall, ich habe das immer total abgelehnt. A, die Emotionalität und B, dann so Sachen kaputt machen. Und irgendwann dachte ich mir, nee, wenn die nicht damit aufhört, ich mache das jetzt auch. Bloß bei mir war das Problem, ich habe dann immer so rational gedacht, und hab geguckt, also was könnte ich jetzt kaputt machen, was nicht zu teuer ist?
Den Designerstuhl nicht.
Nein, den haben wir dahinter. Ja. Genau, und so, dann habe ich mir so eine Ikea-Lampe rausgesucht.
Okay, weil die kriegt man auch nochmal wieder, die kostet 30 Euro.
Exakt, weil es nicht so ein Love-Piece oder emotional total dran hängst.
So eine Doktor-Entscheidung, erstmal alles durchdenken.
Und kriege ich da jetzt vielleicht richtig Ärger, wenn es dann ja wichtig ist.
Gibt die gerade noch im Sortiment bei Ikea?
Genau, ich habe da so eine Liste gemacht von Dingen, die ich halt kaputt machen kann, unter 30 Euro. Und das war dann als erstes diese Ikea-Lampe, die ich da kaputt gemacht habe. Aber das möchte ich gerne kurz einmal noch auskleiden, weil es war wirklich eine tolle Geste. Ich stand neben dieser Lampe, dann habe ich die angeguckt, glaube ich, vorher so eine Sekunde. Da habe ich mit der Faust auf diese Lampe oben drauf gehauen. Also richtig machtvoll.
In tausend Scherben. Ja.
Und es war aber dann, es hat nichts gebracht. Und also ich dachte, diese Geste bringt es jetzt. Da kann ich richtig unterstreichen, dass ich recht habe.
Ich habe sogar noch belächelt, weil er halt gezögert
und
hat.
Geil.
Das ist das Schlimmste. Und dann machst du das und dann ist es nur lächerlich.
Ja.
Und dann musst du die Scheiben auch noch aufkehren.
Oh Mann. Jetzt mal gescheit hier. Was kaputt machen. Und dann einige Wochen später ist dein Laptop kaputt gemacht.
Ja, aber der geht nicht ganz zu. Das klingt wirklich schlimm.
Über einen anderen Preis jetzt, ne? Apple-Laptop, ich habe Schnappatmung.
Ja, das war dann so wirklich, jetzt bin ich emotional angekommen in meinem Leben. Ja. Also ich kann jetzt, aber das ist wirklich, ich habe die Jungs letztens in den Kindergarten gebracht und sind in diesem Fahrradanhänger und dann bleibe ich stehen, gucke zurück und bekomme einfach die Tränen. So, also Emotionalität leben heißt halt auch lebenswert leben. So, wann habe ich das letzte Mal geweint? Keine Ahnung, als ich Tanja kennengelernt habe, 7 Jahre, jetzt sind wir 10 Jahre zusammen, die ersten 7 Jahre habe ich nie geweint.
Gar nicht, nie. Nicht mal heimlich für dich?
Nee, nie.
Ja.
Und das wieder in sein Leben zu holen.
Ja, ist krass. Also fühle ich 100%. Ich heule auch nicht.
Auch echt?
Ja. Und wenn doch, ist es mir sau unangenehm, muss sofort unterdrückt werden.
Aber echt? Ich kenne das mit dem Unterdrücken. Ja, genau. Du kannst es ja aktiv unterdrücken. Genau. Sagen, ich lasse es nicht zu.
Ja, genau.
Und es ist für mich immer noch voll der.
Dann irgendwie. Es drückt dann richtig auf der Brust.
Und es tut dir so gut, mal so richtig alles rausheulen, schreien.
Und Tanja hat es zu mir gesagt, du musst mal wieder weinen. Ich so, nee, ich bin nicht so der Weintyp.
Ich bring dich zum Weinen.
Ja. Und dann hat sie auch zu mir gesagt, du kannst das wieder lernen.
Geil.
Wie soll man das denn lernen? Und ich weiß sogar, in der Pardiologie hatten die auch damals das Thema, nämlich weinen lernen, weil er irgendwie nicht geweint hat oder so. Und das geht tatsächlich.
Ja.
Und diese Wut ist ja auch nur eine Emotion, die du im Streit dann rauslässt. Genauso ist Trauer oder Freude, wenn du deine Kinder anguckst, deine Emotionen. Also Emotionen zulassen. Also wenn du gefragt hast nach richtig und falsch. Ja. Ich finde das schon total wichtig, Emotionen zu leben. Und natürlich irgendwann zu sagen, also wenn man aus dem Streit irgendwann nicht mehr rauskommt und immer über das Gleiche streitet und es nur einfach eskaliert, dann ist das natürlich einfach, führt ja zu nichts. Ja. Also sich dann natürlich Hilfe zu holen. Aber in einem gewissen Maße Emotionen einfach so wichtig sind.
Aber wie kann man diese Emotionen denn lernen zuzulassen? Weil das können bestimmt viele nicht. Also indem man es tut? Oder gibt es da noch eine andere Theorie?
Tanja hat mich gezwungen. würde ich sagen. Du hast mich einfach nicht in Ruhe gelassen.
Mhm. Nee, und dann schon natürlich, wenn du gezielt die Fragen stellst, die wirklich das Leben von demjenigen ausmachen, dann kannst du nur weinen. Also so.
Ja, ja, die richtigen Griffe.
Ja, genau.
Also musst nicht einen Disney-Film anmachen, sondern du weißt genau.
Eben genau, ja. Eben die, also in der Kindheit geprägte Emotionen, die weil es schmerzhaft war, in eine riesen Kiste verpackt worden sind und 10 Eisenketten drumherum, eine riesen Mauer noch drumherum gebaut.
Ja.
Und die musst halt einreißen.
Mhm. Ja.
Und das ist ein schmerzhafter Weg.
Mhm.
Und der führt aber letztendlich dann zu Erfüllung.
Und wenn man nicht eine Tanja hat, dann ist eine Therapeutin oder ein Therapeut oder Coaches dann wahrscheinlich der richtige Weg, um erstmal diese Kiste zu zerstören, oder?
Genau, und aber letztendlich auch der Partner oder die Partnerin, die einen täglich darauf aufmerksam macht, was bei dir noch so ungeheilt ist.
Ja.
Und das kann man kann man ja den Partner oder Partnerin wieder so nutzen, um diese alten Schattenthemen und das innere Kind zu heilen. So.
Mhm. Und jetzt bei unserem letzten Streit zum Thema Gleichberechtigung war ein Ergebnis, dann hat er auch gesagt, magst du nicht einfach mal ein Foto von deinem Papa aufhängen? Also ich habe keinen Kontakt mit meinem Papa, ich schicke ihm nur Fotos. Jedes Mal, wenn er nochmal wieder Opa wird, kriegt er ein Foto. Und
okay, von einem Enkel, den er nicht kennenlernen wird.
Ja. Also hat er nur Babyfotos von euren.
Genau.
Mhm. Ja.
Mhm. Und ich hatte kein Foto von ihm aufgehängt, weil das hängt natürlich zusammen, Verantwortung vermeiden und irgendwie die Beziehung zu deinem Dad und wie bist du konditioniert.
Ja, und er war jetzt sehr despotisch und ein Narzisst und du hast ihm ja die Schuld dafür gegeben, mehr wie deiner Mutter. Fürs Ende, obwohl sie ihn betrogen hat. Und deswegen, Chris hat dann immer in Streits zu mir gesagt, ich will nicht immer schuldig sein.
Mhm.
Und ich so, ich gebe dir überhaupt nicht die Schuld. Ich weiß, ich bin genau hundertprozentig gleich schuld wie du, dass wir das jetzt haben.
Ja.
Und aber gesagt, es ist irgendwas Altes bei dir, dieses Schuldthema, dass du nicht schuldig sein willst.
Ja.
Und dann ist es halt hochgekommen nochmal.
Und dann klickt es halt. Stimmt, dann denkst du, ah ja, krass.
Puzzleteil.
Ja, und dann kommt die Trauer. Für den Moment.
Mhm.
Und
weil man das dann kurz verarbeiten muss.
Ja, weil du merkst, ich bin schuld, also du merkst dann, warum du das denkst und dass dir dein Vater einerseits krass leid tut, in welchem Gefängnis er war, aber auch was er anderen angetan hat und dass du das eigentlich gerne wieder gut machen willst, weil es ist ja dein Vater, also das bist ja irgendwie du und du willst es wieder ausgleichen und du versuchst es mit dem ständigen, es tut mir leid und ich bin schuld und so und siehst aber, über was du eigentlich traurig bist. Und das Resultat war dann, dass wir dann beispielsweise einfach ein Foto von ihm aufgehangen haben und es hat mich auch total bewegt. Dann so geblättert in einem Fotoalbum, bis ich so ein Foto gefunden habe, wo er da irgendwie lachend da am Strand sitzt und so und es hängt da jetzt.
Krass.
Ja. Ja, und was man halt auch als Tipp oder Empfehlung für Paare ist halt auf jeden Fall auch die Meinung über sich selbst anzugucken und aber halt über das andere Geschlecht, weil das prägt so krass deine Beziehung. Also was denke ich eigentlich über Männer?
Ja.
Und da ist in 99% der Fälle die Antwort nicht so nice.
Mhm.
Und das lebst halt dann.
Ja, ist krass.
Ja. Und auch wenn es noch außen super schön ausschaut, also wie Hochzeit und Kissing-Selfies auf Instagram und irgendwie, ja, die müssen ja glücklich sein. Und dann gräbst ein bisschen tiefer und du merkst halt, also
da bricht auch irgendwas.
Ja, genau. Also eigentlich denkst du über Männer irgendwie, die sind das Letzte und oder
sind egoistisch.
Egoistisch oder komplett dumm oder ein Arschloch oder ein Weichei.
Ja.
Ganz oft ein Weichei einfach, weil es einfach nicht so machtvoll sind wie Frauen.
Ja, krass.
Weil sie nicht gebären. Also so ganz oft ganz fundamentale Kontexte und Meinungen über das andere Geschlecht, die dann einem im Weg stehen.
Ja, ich denke auch manchmal, dass mein Freund den Krieg irgendwie, den ich gegen Männer kämpfe, manchmal so mit erleben muss als Opfer, obwohl er gar nicht der ist, weil er ist ja in Elternzeit, er ist ja am Start und so.
Aber es trifft dann die nettesten, besten Männer.
Genau, die in Elternzeit sind.
Ja, genau.
Sind in Elternzeit, weil sie den Kampf kämpfen müssen für uns.
Exakt.
Ja.
Und dann kriegst du noch 4 Söhne und trichtest es ihnen täglich ein.
Ja.
Was einen guten Mann ausmacht.
Ja. Yeah.
Und trotzdem bleiben wir Männer.
Ja.
Ja.
Und das ist ja auch gut so und deswegen auch so schön, halt sich nicht gleich machen zu wollen, die Geschlechter, sondern halt diese Andersartigkeit, die ja auch die Attraktivität ausmacht, die zu feiern und das zu lernen zu feiern. Ah ja. geil, du bist so und so. Okay, weil es gibt Leute, die sagen, es gibt gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das ist irgendwie nur in unserem Kopf.
Ja.
Es ist nur irgendwie das Geschlecht, was anders aussieht.
Ja.
Aber nee, es ist halt schon sehr viel.
Ja.
Unterschiedliche Hormone und Gehirnstrukturen. Da empfehlen wir zwei Bücher, das männliche und das weibliche Gehirn, wo das auch sehr gut dargestellt wird.
Mhm. Und oft wünschen sich ja Frauen von Männern mehr Verständnis.
Mhm.
Und wir haben jetzt so lange, so viele Jahre das durchdekliniert mit gleichberechtigt. Und ich koche und putze und bringe die Kids weg und so, soweit es geht. Und trotzdem wirst du ja die Erfahrung, schwanger zu sein, zu gebären, zu stillen, auf Opfer zu leisten als Frau, die du als Mann, das wirst du nie verstehen.
Ja.
Egal, was du tust.
Ja.
Also wenn man über richtig und falsch streiten redet, finde ich das auch nochmal einen wichtigen Punkt. Wenn du dieses Verständnis nie bekommst als Frau, dann ist das Einzige, was dir bleibt, wirklich zu sagen, was willst du dann als Ausgleich dafür haben? Zu sagen, was willst du? Wenn du das Verständnis nie 100% kriegen wirst, was kann der Mann tun, um dich in der Form anzuerkennen, wie du es verdient hast für all das, was du eben tust?
Mhm. Ja, okay, wow, krass. Das ist so, ich habe 1000 Sachen im Kopf, ich habe 1000 Fragen. Okay, wie sammle ich mich jetzt am besten? Ich komme aus der Alles-Gut-Familie.
Mhm.
Und Alles-Gut heißt wirklich, es ist gar nicht alles gut. Aber wir sagen, es ist alles gut.
Alles gut. Und jetzt essen wir.
Ja, kein Problem, alles gut. Wenn man auch längere Streits hat, und mit länger meine ich wirklich wie du, den Abbruch oder sowas, wie kommt man denn da wieder in eine Beziehung? Wie findet man denn da wieder zueinander? Und ich hoffe, ich drücke dafür jetzt keinen Knopf, aber wie findet man denn nach einem längeren Streit wieder zusammen?
Also ich habe damals meinem Vater gesagt, weil wir wirklich jetzt viele Jahre keinen Kontakt haben, und ich habe ihm gesagt, für Kontakt habe ich eine Bedingung, nämlich dass du dich bei mir, bei Tanja, bei meiner Mama entschuldigst für XY.
Mhm.
So, das heißt, er kann das immer machen.
Mhm.
So,
also die Tür ist immer offen.
So, und was Tanja gesagt hat, dass er Narzisst ist, nicht in so einem hippen Sinne von, er ist egoistisch, sondern er ist wirklich pathologisch diagnostizierter Narzisst.
Das heißt, er weiß es selber.
Nee, okay, dann wäre er wieder kein Narzisst.
Krankheitsbild, dass er es nicht weiß.
Ich habe dann hinterher gedacht, die Bedingung zu stellen, dass er sich entschuldigen muss, bevor er mit uns engeren Kontakt hat, ist also super, weil ich will niemanden so Krankheitsschubladen packen. Aber würde er sich entschuldigen, würde ihn das ja aus diesem Narzisstsein raushebeln. Mhm. Und genau, der Tipp von jedem, der mit einem Narzissten zusammen ist, Beziehung hat, ist ja letztlich, sich zu distanzieren und da abzutrennen. Da kannst du am Ende nichts machen und die Bedingung steht, wenn er sich entschuldigt, freue ich mich, wenn er wieder in mein Leben kommt. Aber am Schluss musst du halt gucken, was ist für dich gut.
Ja,
genau. Und für Paare gilt auch, also du kannst nicht alles, manchmal ist es einfach gut, sich zu trennen, weil du nicht die gleiche Vision hast.
Mhm.
Also es bringt dann auch nichts, über Jahre irgendwie über das Gleiche zu streiten, wenn keine Lösung in Sicht ist, sondern dann ist einfach die Trennung das Beste. Weil
also
dann
begleitet auch Paare bei einer Trennung.
Mhm. Auf jeden Fall.
Krass.
Also
das
oft ist das auch einfach das Beste. Und wir haben gerade ganz ein tolles Paar gehabt, sie ist Scheidungsanwältin.
Mhm. Boah, ich liebe es.
Und sie sagt, also es war ganz spannend, mit ihr zu arbeiten, weil die halt ganz viel Erfahrung hat mit Trennungen.
Krass.
Und wann sich Paare trennen.
Ja.
Und eine der häufigsten Ursachen, die sie genannt hat, war tatsächlich Thema Gleichberechtigung bei dem ersten Kind.
Ja.
Und das erleben wir halt auch so oft, dass mit dem ersten Kind so ein krasser Break entsteht.
Oh ja.
Und 37 Jahre Erfahrung als Scheidungsanwältin sagt, das ist der Trennungsgrund Number One. Und auch nach 20 Jahren hast du immer noch diesen Vorwurf und das Paar dann sagt, so, und jetzt reicht's mir, jetzt trenne ich mich
auf
die Frau.
Krass.
Also wenn das nicht geklärt ist und nach 20 Jahren, egal wie lange der so schwelt und immer größer wird und arbeitet und irgendwann sitzen sie dann vorm Fernseher und dann sagt sie zu ihm, mir reicht's.
Ja.
Und er fällt aus allen Wolken und checkt überhaupt nicht, was los ist.
Ja.
Er denkt, es ist alles gut.
Und krass.
Und sie hat 20 Jahre überlegt und kommt dann aber zum Schluss.
Krass, Mann.
Ja.
Wahnsinn, oder?
Ja. Ganz oft, dass halt, wenn Kinder kommen, dass man halt dann die Kinder an Nummer 1 hat und der Partner fällt halt irgendwo hin drüber, hinter Job und Hund und Kind.
Krass, Mann. Ja.
Und dass das halt super herausfordernd ist. Also eine erfüllte, tolle Partnerschaft zu führen, während du kleine Kinder hast, ist so.
Es ist einfach ein Spiel. Das ist wie eine Challenge. Eine Challenge.
Total. Und dann aber eben, also wie ich vorher schon gesagt habe, wenn es halt so einen Konflikt im Kern auflöst, wie viel Nähe dann da ist und dann auch, also Nähe entsteht ja auch, also so wie der Geschmack entsteht, während du isst, also du, auch die Lust auf Sex entsteht, während du Sex hast so.
Ja.
Und wenn es halt monatelang keine Intimität, keine Nähe, keine körperliche Nähe auch hast und keine guten Gespräche führst mit deinem Partner, weil keine Zeit und wissen wir ja alles. Mhm. Und dann führt es halt echt dazu, dass man auch überhaupt keine Lust mehr darauf hat.
Ja, da wieder den Bogen zu finden, ist ja wirklich sich so wieder zu treffen zu zweit.
Ja, genau.
Gespräche alleine schon am Küchentisch, auf dem Balkon, einfach zu zweit ohne Kind zu treffen, oder?
Genau, das schafft doch Nähe, zu zweit, oder? Ja. Einfach mal eine Hotelnacht in der eigenen Stadt, wo du nicht weit fahren musst, wo du einfach einen Babysitter organisieren kannst. Ja. So, und wir wissen, wie hardcore schwierig das ist. Ja. Also ohne Großeltern, meine beide tot, Chris, Papa irgendwo in Südafrika verschollen. Also wir haben eine Oma, die auch noch sehr berufstätig unterwegs ist und voll viel arbeitet, die halt ab und zu auf die Kinder schaut, aber
Applaus
auch wenig.
Applaus für Oma an der Stelle.
Ja. Und dann halt ab und zu einen Babysitter, aber es ist ja auch also eine finanzielle Geschichte.
Absolut, kann sich auch nicht jeder leisten.
Und dann in Berlin so Babysitter, die dann einen Tag vorher absagen, ja, ich bin leider doch krank, so. Okay.
Ja, das Problem haben wir auch irgendwie, die unsere Generation Eltern, die arbeiten halt alle. Und natürlich machen immer nur die Frauen die Care-Arbeit. Also auch die Omas sind am Start und nicht die Opas und so weiter und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das, ich kenne keinen Opa, der auf Kinder aufpasst. Also, mir kommt
wir haben jetzt einen Nachbarn, der ist 65, Rolf.
Und der ist offensichtlich
Also Applaus
Opa.
Für Rolf an der Stelle.
Applaus für Rolf.
Ist echt der beste Nachbar.
Zukowski zufällig.
Boah, ja, mit Gitarre,
das
weißt du gar nicht.
Kinderlieder mit euren vier. Das wäre der beste Babysitter der Welt.
Wahnsinn.
Wow. Wir haben uns halt irgendwann gedacht, hey, der sitzt da drüben alleine. Wir wollen ausgehen und in ein Restaurant gehen. Der können wir jetzt einfach fragen, ob der sie rübersetzt, statt bei sich zu sitzen.
Wie geil.
Und uns anruft, falls irgendein Kind wach wird.
Vollster Held. Richtiger
Kommt
Held.
Kommt da immer und setzt sich bei uns ins Wohnzimmer. Und manchmal wacht unser dritter Sohn, der ist jetzt drei, wacht dann auf. Und dann kommen wir nach Hause und dann liegt er da am Sofa in seinem Arm. Das ist so
Gott,
süß. Und er hat
halt
selber keine Kinder und keine Enkelkinder. Und das ist halt irgendwie also eine Win-Win-Situation.
Das ist echt eine Win-Win-Situation.
Und unser dritter Sohn, der liebt den über alles. Ne? Morgens, wenn wir zum Kindergarten gehen, klingelt der immer erst bei Rolf. Und dann geht er los. Und Rolf hat dann auch ihm zum Geburtstag so bunte Tulpen geschenkt, weil er findet, dass er so bunt ist. Ne?
Oh Mann,
also
das ist
echt richtig schön.
Und
aber
Rolf
genau,
steht dann da im Schlafanzug um 8 Uhr morgens
und macht die Tür
und
auf.
Macht die Tür für Raggi auf.
Ist Rentner und will eigentlich schlafen, aber für ihn macht er die Tür auf,
wie süß.
Oder? Aber genau, aber das ist ja deine Frage, ne? Wie findet man zueinander, wenn du nicht solche Menschen auch hast, die dir das ermöglichen?
Ja.
Das ist super schwer sonst. Also genau diese Abende. Und oft sind das ja auch so Abende oder Nächte, wenn du so von Staycation redest, da kannst du so lange von zehren.
Mhm.
Ja, also dann so
man fühlt sich plötzlich wieder nah zueinander.
Und ein warmhearted Tipp ist, sich nicht am Abend zu treffen, zum Evening Date, weil der Partner kriegt dann irgendwie noch Arbeit, Kinder und so weiter, den letzten Rest von dir, wo du super fertig dann irgendwie wie ein Schluck Wasser
ausgekauter Kaugummi.
Und dann irgendwie nur deinen Wein reinstellst und triff dich mal zum Mittag oder zum Frühstück oder irgendwas anderes einfallen lassen, wo man noch energetisch wach ist und der Partner wirklich dein waches Ich bekommt und nicht so den letzten Rest.
Also falls mein Freund zuhört, ich wollte heute mit dir lunchen gehen, du wolltest nicht mitkommen. Aber gut, treff dich doch mit Johann.
Oh, ich würde mich sonst auch mit dir treffen, sag Bescheid.
Ich höre das im unterschwelligen Vorwurf.
Ganz, ganz, ganz kleiner Vorwurf.
Aber dann könnt ihr gleich Mittagessen gehen und ich treffe deinen Freund.
Ja. Freund.
Den gibt's aber wirklich, ne?
Den gibt's wirklich, ja.
Alles klar. Ja, nee, ich wollte nur fragen.
Ja, es gibt ihn. Der ist,
netter.
Ist ja
ganz netter Kerl.
Ich nenne eure Kinder ja übrigens immer die Mini-Rodinis, ne? Weil die haben immer Mini-Rodini an, das ist eine mega schöne Klamottenmarke, unbezahlte Werbung. Und die sehen halt auch immer so aus.
Die haben das einmal gekauft und dann ganz durchgetragen.
Die Rodinis für die Rosinis.
Ja. Und das ist so viel nachhaltiger, muss ich jetzt an der Stelle wirklich sagen, weil die
halten.
Die halten.
Ja. Und? Ja, und das sind vier Jungs, die echt Energie haben.
Ja, genau.
Energy. Ja. gut, ich versuche wieder die Kurve zu finden, zurück zum Streit. Also ich würde noch gerne ein Paar, das gerade schwanger ist, darauf vorbereiten. Wie kann man der Beziehung helfen, vorbereiten, da kommt jetzt ein Kind und das ist mehr als ihr denkt, aber nicht schlimm. Aber wie kann man ein Paar darauf vorbereiten, streitmäßig?
Voll schwierig, weil das Kinderhaben ganz anders ist, wie man es vorher hört. Also du kannst die eigentlich nicht drauf vorbereiten, genauso wenig wie auf die Geburt eigentlich, weil es ist halt einfach was Neues.
Mhm.
Und trotzdem kann man aber ganz viele Gespräche schon vorher führen, die das dann erleichtern danach, also so organisatorisches, wie man sich's vorstellt, wie man es haben möchte, wo irgendwie vielleicht potenzielle Streitpunkte liegen, die man vorher schon klären kann.
Ja.
Weil dann, wenn das Baby da ist, beide schlaflose Nächte haben, beide müde sind, dann die Hormonumstellungen und so weiter, dann kannst du nicht die Energie aufbringen, noch irgendwie was 5 Stunden auszudiskutieren.
Und deinen Podcast gab es ja noch nicht, als wir zum ersten Mal schwanger waren. Und das ist jetzt über 8 Jahre her.
Ja, nee, 2013.
Und sowas hätten wir uns schon auch gewünscht. Einfach mal einen, der die Wahrheit sagt, der die Wahrheit verkündet, wie es wirklich ist. Ja, weil es ist natürlich
ungeschönt, ungeschminkt und den ganzen Scheiß, der damit einhergeht.
Ja.
Und nicht nur das.
Ja, das stimmt.
Tolle.
Und die Frage, die ich aber auch, weil mir jetzt gefragt, welche Fragen habt ihr zum Thema Gleichberechtigung und so, da kam, ich war überrascht, die häufigste Frage war, wie kann man sich das finanziell leisten? Und wenn ihr also schwanger seid gerade, wirklich die Prioritäten bewusst zu wählen, will ich vielleicht wirklich finanziell mal einen Schritt zurückgehen temporär und dafür mehr Balance in der Partnerschaft haben, dass sich beide um das Kind kümmern können und dass man oder dass der Vater sich um die Mutter in dem Fall auch kümmern kann. Oder ist einem, braucht man das Geld, ist es einfach erforderlich und dann kann man die Erwartungen auch sozusagen von vornherein schon mal ehrlicherweise zugeben. Also was ist überhaupt möglich finanziell und was sind so die Prioritäten? Ich finde es schon wichtig, sich da Gedanken zu
beziehen. Und ein wichtiger Punkt für Gleichberechtigung ist ja tatsächlich, dass Männer einen Schritt zurückgehen und auf Kosten ihrer Karriere und ihrer Kohle.
Ja.
Und ganz viele Frauen wollen das aber nicht. Also Frauen heiraten ja tendenziell nach oben.
Ja.
Also nicht, um wieder die Schuld nur bei den Männern zu suchen, die bösen Männer irgendwie, die stehen der Gleichberechtigung im Weg.
Ja.
Ja, und wir ermöglichen es auch, dass es so ist, weil wir nach oben heiraten, Kohle geil finden und attraktiv finden und mit dem, der mehr verdient, in die Kiste springen und nicht mit dem, der irgendwie der Müllmann ist so.
Ja.
Ich habe Tanja auch immer noch gefragt, findest du das jetzt wirklich sexy, wenn ich das Baby in dieser Trage rumtrage?
Ja.
Das war mir schon wichtig. Und ich habe das Tanja geglaubt. Sie hat gesagt, ja, der Sex war geil, habe ich das geglaubt.
Ja.
Finde ich schon wichtig, dieses Männerbild.
Ja, voll.
Und du willst ja attraktiv sein.
Man will natürlich attraktiv sein. Ich denke auch, wir sprechen natürlich gerade über unsere Bubble, ne? Also manche suchen sich natürlich nicht den erfolgreichen Manager aus, sondern es gibt natürlich auch die wirklich, die mit dem Müllmann zusammen ist, weil sie ihn einfach liebt und weil sie ihn kennengelernt hat und der einfach super cute ist. Deswegen, ich glaube, nicht jede Frau sucht den erfolgreichen Mann. Das muss man dazu sagen.
Ja, aber statistisch schon.
Ja.
Also Frauen heiraten nach oben. Und
ja, statistisch. Okay, genau. Krass.
Ja.
Deshalb bleiben die erfolgreichsten Frauen oft alleine und die ärmsten Männer sozusagen. Also da sprechen wir auch über Alkoholismus, über Krankheit,
ganz oben und ganz
Armut.
Ja, genau.
Ja,
krass.
Und natürlich ist auch Gender Pay Gap ein ganz großes Thema, also warum man es nicht leisten kann.
Ja.
Und dann ist sowas wie in Schweden, so ein Modell in Schweden, da kriegst du nur das komplette Elterngeld, wenn beide 50% in der Elternzeit gehen. Das finde ich einfach
Hammer.
Ich meine, das muss politisch gelöst werden und nicht auf wieder einer persönlichen Ebene, dass ich mir irgendwie ausrechnen muss, Excel-Tabellen führen muss und am Abend schauen muss, okay, wer bleibt wann wie, damit wir irgendwie über die Runden kommen.
Da gibt es voll viele kleine Punkte dazu. Also nicht nur, dass die Frauen mehr verdienen
muss.
Und da hinkt
halt Deutschland sehr hinterher, muss man sagen, in vielen familienpolitischen.
Und mir haben auch die Vorbilder gefehlt. Ich dachte, na, ich bin beim ersten Kind, ich bin die Frau, also muss ich in Elternzeit gehen, ein Jahr lang, und mein Freund geht 2 Monate. Monate, damit er mit dem Urlaub nach Mallorca mitkommen kann.
Ja.
Urlaub mit Baby.
Wo wieder die Frau dann alles macht und er hat nichts gewonnen und sie hat nichts gewonnen.
Genau, muss so man die Windel, wie rumgehört die Windeln?
Ich
mach du das lieber.
Ja, genau. Okay, abschließend haben wir hier noch so ein paar Geschichten aus dem Internet und ich finde, ihr solltet die kommentieren. Und zwar sind es Streitgeschichten.
Genau, dazu nur eins, das ist so spannend, nämlich, dass Kinder ganz oft den Eltern folgen. Wenn wir im Streit sind, dann sind die Kinder auch oft unausstehlich.
Mhm.
Und wenn wir gut miteinander sind, dann sind es echt da.
Aber auch wenn ihr in dem lauten kommunikativen Streit seid oder auch wenn was zwischen euch steht, wenn sie das spüren.
Und steht, genau.
Okay.
Also Kinder sind da so
feinfühlig. Ja,
wachfühlig.
Gut, kommen wir zu den Geschichten aus dem Internet. Ich lese vor, ihr kommentiert. Ich stelle seine Maus am PC immer langsam, wenn ich damit arbeite. Seine Einstellung ist mir zu schnell. Jedes Mal vergesse ich, das zurückzustellen und er denkt, er hat sich ein Virus eingefangen. Das war eine nette Diskussion morgens um 4.
Sehr schön.
Mhm. Mhm. Ah, die, okay. Wann wäscht man Paprika ab? Vor oder nach dem Entkernen? Der Streit ging so weit, dass wir wochenlang nicht zusammen gekocht haben.
Wow.
Was ist da der Streit? Die Paprika?
Mhm. Nee, wir haben es klar aufgeteilt. Ich mache jetzt komplett die Küche. Ich räume die auch alleine auf. Ich möchte auch nicht, dass Tanja sich in diesen Aufräumprozess einbringt.
Und warum?
Weil wir da unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Ich habe da so klare, ich habe da so einen Materialfluss. Ich bin ja Ingenieur, wie das sein soll. Und mich beruhigt das total, wenn ich da Kontrolle über die Küche habe.
Ja. Und ich bin eher so der kreative Typ und funk ihm dann dazwischen mit hier eine Avocado und hier noch ein Messer liegen lassen und hier und da. Und bei mir schaut's wüst aus.
Also würde ich sagen, gibt es immer so zwei Antwortebenen. Mhm. Einmal ist es irgendwie Verantwortungsbereich und so kann man ja trennen. Mhm. Also so ein inhaltlicher Tipp, wobei wir immer nicht so die Tipp-Fans sind. Mhm. Die andere Frage wäre, warum wollt ihr denn jetzt so lange nicht kochen? Was denkst du über ihn und was denkst du über sie, sodass ihr keine Zeit mehr miteinander verbringen wollt?
Muss aber sagen, ich kenne das. Ich zum Beispiel koche nicht mehr gern, weil immer von meinem Freund kommentiert wird, was ich alles falsch mache, weil ich es nicht so mache, wie er es machen würde. Und das macht mir, da habe ich auch keinen Bock mehr zu kochen. Also wenn immer kommentiert wird, was ich mache.
Schätzt du denn Wert, wie er kocht? Ja, schon. Auf jeden Fall.
Du fragst es gerade so.
Ich weiß nicht doch. Nee, aber das hat er schon. Wieso würde er das kritisieren? Also da steckt er immer so, schwelt er immer irgendwas mit.
Genau, also wenn wir, Chris hat einen, der hat in Japan gelebt, bevor wir uns kennengelernt haben, und er hat ein so ein japanisches Messer, was irgendwie so ein Heiligtum ist.
So was haben wir auch,
sein zweites Heiligtum. Und wenn wir einen Streit haben, dann nehme ich halt das Messer und schneide es für Zitronen. Also soll man nicht.
Ah, ja, ja, ja.
Steck's in die Spülmaschine, soll man nicht.
Und halt und mit Spülmittel sauber machen.
Ja. Ich mache das gar nicht so bewusst, aber merkst dann im Nachhinein,
krass, also, so
mein Messer
ist.
Gemacht. Ja, genau. Ja.
Ui.
Und das ist dann so ein Programm, was abläuft, wenn man halt dem anderen was heimzahlen will.
Ja, ist krass.
Auf einer inhaltlichen
krass. Ja. Liebe es. Oh Gott, da könnten wir noch viel mehr reingehen. Okay, ich lese noch was vor. Ich steuere einen Glühwein im November bei. Den Glühwein darf man ausschließlich im Dezember trinken, weil ich belehrt wurde, bevor er wutschnaubend nach Hause abgerauscht ist und den Rest des Wochenendes schlecht gelaunt Spitzen über meinen schlechten Umgangsformen gebracht hat. Ist ja genau das, ne?
Ja, aber man darf Glühwein doch nur im Dezember trinken.
Ich bin da ganz seiner Meinung. Aber das ist auch so, manche
Regeln,
haben immer dieses nach Regeln gehen und alles andere ist out of das, was ich kenne und das geht nicht.
Ja, das haben wir auch gebraucht. Also Chris ist ja eben ein Ingenieur und sehr genau und ich bin halt die Kreative. Mhm. Und bis wir uns so bei diversen Dingen gefunden haben, wie wir das jetzt machen und dem zustimmen, dass der andere einfach anders macht und so mit einem liebevollen Wohlwollen das einfach interessant finden und spannend finden, dass der Mensch, mit dem er da zusammenlebt, das einfach komplett anders macht.
Ja. Und ich habe da auch ein geiles Beispiel. Ich weiß zum Beispiel, dass die Jungs manchmal so gesagt haben, Tanja, wollten irgendwas von ihr. Und sie hat in dem Moment nicht zugehört.
Mama haben sie gesagt, oder?
Oder Mama, ja. Ich wollte das hier ein bisschen so auf so eine sachliche Expertenebene heben.
Ja.
Also Mama, Tanja guckt nicht hin. Und ich habe gedacht, warum schenkt ihr denen keine Aufmerksamkeit? Das ist jetzt irgendwie schon egoistisch und so.
Ist schon ein bisschen rabenmütterlich.
Ja, ist schon ein bisschen rabenmütterlich. Mhm. Ja. Dann drüber geredet, eine Lösung von. Und es ist natürlich ein geiles Beispiel, wenn du auf deine eigenen persönlichen Grenzen und Bedürfnisse achtest, wenn du in dem Moment irgendwas machst, gedanklich bei einer anderen Sache bist, warum sollst du in dem Moment das Bedürfnis des Kindes erfüllen, wenn du selber und dabei deine eigenen Bedürfnisse überschreitest oder deine Grenzen überschreitest. Mhm. Also lernt das Kind ja auch, eigene Grenzen zu respektieren.
Ja.
Ja, mega. Ja. Aber komm da mal hin. Also das ist ja genau das, was jetzt irgendwie mit dem Glühwein ist. Es ist ja auch bereichernd, aber man sieht es eben oft nicht.
Und das ist so spannend, was du dieses Beispiel nennst. Also das begegnet uns auch ganz oft, dass ein Partner halt so bedürfnisorientiert erzieht und halt dem Kind bei jedem Mama, Papa halt sofort hinstartet.
Da sehe ich mich eher.
Ja, ich auch, leider ich auch, ja.
Und der andere Partner oder Partnerin das nicht macht. Und das ist halt auch so spannend, dass man das bei Kindern dann so machen, also bedürfnisorientiert sind. Und beim Partner, wenn der irgendwie Bedürfnisse hat, das ist so krass egal.
Ja, stimmt.
Und da halt wieder so sich selber auf die Schliche kommen und sich selber bewusst drüber werden und dann so sagen, oh, eigentlich ist es ja richtig krass, wie ich meinen Partner behandelt und wie ich meine Kinder im Vergleich behandelt. Also die sind irgendwie immer...
Ja, voll. Immer sofort number one und müssen sofort gepflegt und gezähmt werden wie Pferde halt. Ja.
Also lass doch einfach nächste Woche auf dem Markt einen Glühwein trinken.
Ja, hey, voll gerne.
Mega Idee.
Einfach mal raus.
Ich steuere einen Glühwein bei.
Ja, muss mal schauen, ob du noch einen kriegst. Ne?
Das kriegen wir schon hin, Tanja.
Ich mache jetzt hier einen Aufruf.
Sollen im Zweifel selber kochen. Ich sehe Christo schon am Suppen.
In irgendeiner alten Vorratskammer finden wir schon einen. Wir klingeln alle Nachbarn durch. Gut, noch eine. Bei uns war der laufende Wasserhahn während des Zähneputzens an. Als ich dann noch die Frechheit besaß, das Nudelwasser auf Stufe 3 weiterkochen zu lassen und nicht, wie seine Mutti es, auf 2 runterzudrehen, bekam ich zu hören, dass meine Leistung nicht befriedigend sei. Heute putze ich meine Zähne wieder allein und die Nudeln immer noch auf Stufe 3.
Aber macht sie denn den Deckel auf die Nudeln drauf? Das ist die Frage.
Ja, weil es dauert doch sonst ewig.
Ja, das ist eine totale Energieverschwendung. So bin ich aufgewachsen und musste immer den Deckel auf die Nudeln drauf machen, weil das sonst Energieverschwendung ist, weil sonst der Dampf rausgeht. Und
stimmt, es dauert dann länger und Energieverschwendung.
Ja, exakt. Gleicher Punkt, ne?
Gleicher Punkt, ja. Und vor allem, was man zu Hause gelernt hat, ne? Und dann bringt man ja auch meistens noch die Schwiegereltern mit ins Rennen, wie die schon so irgendwie unbeliebt sind, warum auch immer. Und dann ist es doppelt Scheiße irgendwie, ne?
Ja, voll. Und wie sehr wir auf Automatismen, also irgendwie läuft das Programm, was man gelernt hat, und das ist das gute Programm, und so wie es der Partner gelernt hat, ist das schlechtere Programm, und stellt sich dann halt immer drüber und sagt, so und so macht man das. Und ich hab's aber so und so gelernt.
Ja.
Ah, okay.
Das kenne ich auf jeden Fall in unserer Beziehung.
Der Mensch ist ja auch trotzdem ja irgendwie noch ein Neandertaler, und es gibt's ja noch nicht so lange. Wir haben ja trotzdem noch unser Urprogramm laufen, wo es ja irgendwie auch um Überleben geht. Und wenn du guckst, diese Konditionierung hat für mein Überleben bis jetzt bin ich 37 Jahre alt, 37 Jahre funktioniert. Und dann kommt einer und will auf einmal das Wasser ausmachen bei meiner Zahnpasta-Putzerei. Das bedroht trotzdem in irgendeiner Weise mein Überleben.
Ja, absolut.
Und jetzt soll ich noch die Nudeln auf Stufe 2, also jetzt wird's gefährlich.
Das meinte Fanny, um die Fanny kurz mit reinzubringen, dass sie immer mit Hannes, wenn sie Zähne putzen, immer doll streiten, weil sie irgendwie anders spuckt als er oder whatever. Und ich war so, warum, dann putzt doch nicht zusammen Zähne, dann streitet ihr auch nicht, weil ihr streitet ja nur beim Zähneputzen. Also putzt keine Zähne mehr zusammen. Natürlich ist das wahrscheinlich dann aber nicht der Streit gewesen, der eigentliche.
Ah, vielleicht lieben sie sich auch so. Also Streit ist ja auch Nähe, ne? Und so kommen wir vielleicht mal zu so einem Streit ist auch einfach Liebe.
Und Aufmerksamkeit kriegt man dann extrem viel und
man wird gesehen.
Es geht her, man wird gesehen, genau. Aber man kann einfach dann gleich zum Beispiel, haben wir auch schon mal gemacht, dass wir voll im Streit waren, also richtig wütend geschrien und so. Und dann beide so umswitchen und merken, um das geht es eigentlich gerade gar nicht. Und wenn du dich dann küsst, wenn du es schaffst, dich dann zu küssen, einfach so alles, alles Ego, alles loslässt und dich dann küsst.
Ja.
Oder sogar irgendwie Sex miteinander hast, dann
albern.
Dann löst sich der Streit oft komplett von selber auf, viel schneller, ohne Therapie. Und,
wie so ein Stressknopf, den man drückt, der dann den Stress so...
Kennen wir, ne? Kein Beispiel. Wir sind da nicht so gut drin. Also, dass man erst Sex hat, durch den Sex sich der Streit löst. Wir sind nicht so gut drin. Aber ich kenne ganz viele Beispiele, wo es auch gelingt. Ich glaube, auch Typsache, ne? Wir sind halt auch irgendwie so...
Ja, wir müssen halt auch streiten, weil das halt auch unser Business ist. Also das zu durchdringen und in seiner letzten Phase zu besprechen. Also auch das Thema Gleichberechtigung, was so oft kommt bei uns in den Gesprächen.
Ja.
Wenn man das nicht am eigenen Leib selbst durchdrungen hat und ausgestritten hat, dann
hätten wir jetzt halt nicht diese schöne Stunde gemeinsam verbringen.
Genau, dann kann man es halt auch nicht anderen so auf ihrem Weg begleiten, so gut.
Das ist halt eure eigenen Fallstudien immer und immer wieder. Aber hey, ist doch gesund für euch.
Anstrengend, aber es zahlt ja auch mehr.
So, eben. So, so.
Und aber wirklich, also, weil das lohnt, also wir haben Weltreisen mit den Kindern gemacht, also weil lohnt sich das, weil du sagst, Streiten ist anstrengend, Beziehung ist anstrengend, auf jeden Fall, aber es lohnt sich, also der Gewinn, den du davon hast, wenn du wahre Nähe lebst und diese Konflikte klärst. Ich meine, wir haben zusammen jetzt 2 Firmen, wir arbeiten zusammen, wir machen Weltreisen zusammen, wir waren für diese SZ-Bücher einfach unfassbar viel mit den Kids unterwegs.
Geil. Im Zelt Australien, im Zelt 6 Wochen. Also
im Zelt in Maui.
Wie viele Kinder im Zelt?
2.
Halleluja.
Dann 2 mit einem Camper, 3. mit 3 Kindern, in Schweden und so. Also wir haben so viele tolle Sachen gemacht, die dadurch möglich sind, weil du so ein geiles Team bist. Weil du immer wieder, weil du weißt, dass du dich aufeinander verlassen kannst. Das gibt dir irgendwie die Geborgenheit, die Sicherheit, dass du jedes Abenteuer irgendwie bestreiten kannst und meistern kannst. Und mit einem 4. Kind dann wieder ein neues Unternehmen gründest, weil du weißt, du kannst das, du kannst dich auf den anderen verlassen, weil die Erfahrung hast du so oft gemacht, dass du die Streits klären kannst. Das gibt uns schon eine totale Sicherheit. sodass du jedes Abenteuer wagen kannst. Das vielleicht nochmal als Schluss, also dass sich Streit noch einfach wirklich lohnt.
Ja.
Ja, und dass sich Beziehung lohnt, also was da möglich ist, wenn du halt das Wagnis eingehst, weil es ist ja eigentlich verrückt. Also du nimmst einen komplett fremden Menschen vom anderen Geschlecht meistens und dann lebst gemeinsam unter einem Dach und hast noch Kinder zusammen. Häufig, und das ist einfach ja ein totales Wagnis auch. Ja. Und dafür braucht es halt auch Mut. Und was aber so krass ist, dass halt der Anspruch oft so hoch ist, irgendwie Partnerschaft soll einfach so funktionieren, weil man liebt sich ja und Liebe darf nicht anstrengend sein.
Ja.
Und irgendwie man nimmt sich Business Coach und arbeitet beruflich an sich und Partnerschaft soll aber einfach so funktionieren.
Ja, so ist es bei mir auch, ja.
Und und das ist halt, also
das Mindeste.
Da ist halt unser Bestreben, dass wir da auch einen Bewusstseinswandel hinkriegen, dass man halt sagt, nee, die Beziehung wieder in den Vordergrund rücken. Mhm. Es geht nicht mehr nur um höher, schneller, weiter Kapitalismus, sondern halt eben gerade um die zwischenmenschlichen Beziehungen, die das Leben so reich und schön und lebenswert machen. Und und darin auch die Arbeit stecken, die es bedarf, wie für alles andere auch Energieaufwand ist.
Ja.
Und es gibt immer so eine Abkürzung, ne? Also sollen sich alle melden. Wer nach einer Abkürzung sucht, kann sich gerne an uns wenden.
Ja.
Es gibt immer eine Abkürzung.
Ja.
Man muss nicht 20 Jahre warten.
Kann man sich bei euch melden, wenn man in Berlin ist, oder kann man auch online mit euch?
Die meisten Gespräche machen wir tatsächlich online, ne? Mit Corona ist geil. Aha. Und ich hätte das nie gedacht, dass du digital so eine krasse Verbindung herstellen kannst. Aber gelingt dir mit Podcast ja genauso.
Ja.
Immer. Meistens ist es online.
Ja, finde ich gut. Ich mache meine Therapie nämlich auch online.
Ach, viel besser.
Mhm. Ja. Weil ich bin auch, ich habe.
Und die Therapeutin ist so Berlinerin, immer. Oder?
Ja. Die sitzt in Neukölln. Ach,
ey.
Perfektes Timing. Euer Baby ruft euch.
Nice. Ja, well done.
Dann vielen Dank für alles. Eine letzte Frage noch. Wo reist ihr als nächstes hin?
Schweden.
Geil.
Wir haben gerade ein neues Auto gekauft, einen riesen Bus.
Ja.
Und haben jetzt 5 Jahre kein Auto gehabt, sondern Carsharing gemacht.
Ja.
Was auch super funktioniert hat, aber mit 4 Kindern nicht mehr.
Ja, verstehe ich. Ja.
Und passen jetzt nicht rein. Geht die erste Reise ganz nostalgisch in mein zweites Heimatland neben Österreich.
Oh Mann, wie cool.
Nach Schweden.
Geil.
Wir freuen uns.
Bullerbü, Astrid Lindgren.
Genau.
Exakt.
Yes. Perfekt.
Pipi. Ja. Pipi spielen.
Lotta.
Ich muss jetzt los, ich muss mit deinem Freund Mittagessen gehen, glaube ich.
Und tschüss. Sag ihm schöne Grüße und dass ich gerne mal wieder mit ihm nicht streiten würde.
Ich krieg's aus.
Danke, schön, dass du uns hier beherbergt haben wolltest.
Beherbergt hast. Befraubergt.
Ja.
Befraubergt hast.
Genau. Komm, wir trinken jetzt noch den Grimoire aus.
Tschüss.
Ja, tschüss. Ciao,
Mama Lauda ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit Fanny Husten und Julia Knörnschild. Produktion, Redaktion und Schnitt Bettina Besken. Vermarktung Julia Knörnschild. Coverfoto iCandy Berlin und Ju Schnee. Musik Hannes Husten. Station Voice. Huch, das bin ja ich. Hi, ich bin Max Frisch. Bis nächste Woche, ihr Laudinators.